Ihr steht vorm Club. Eine Freundin kommt zu euch. Sie sagt, drin war ein Mann, der andere belästigt. Er war übergriffig. Und eure erste Reaktion? Das meint er bestimmt nicht so. Und in eurem Kopf ist kaum Platz für Empathie, denn da ist auch noch der Gedanke.
Was, wenn mir jetzt irgendwie sowas vorgeworfen werden würde? Zu Unrecht wahrscheinlich auch so. Und was würde das mit mir machen? Und was hätte das für Konsequenzen? Und dann würde ich plötzlich ausgeschlossen aus allen Kontexten, in denen ich so aktiv bin.
Facts und Feelings.
Ich bin Przemek und ich bin ein Mann. Wenn es eine echte Geschlechtergerechtigkeit geben soll, müssen wir alle uns dafür einsetzen. Klar, wir Männer machen ungefähr die Hälfte der Menschheit aus. Und deswegen wollen wir heute schauen, wie wir als Männer gerechter handeln können. Welche Männer es in der Hinsicht schwerer haben und warum wir Männer nicht mal den Feminismus den Frauen lassen können, warum auch wir uns damit beschäftigen sollten. Wir haben eben schon David gehört. Er sagt selbst, dass es in seinem Leben Situationen gab, wo er sich wie so ein richtiger Mann verhalten hat. Und das nicht unbedingt im positiven Sinne.
Ich glaube, es gibt so zwei Momente, wo ich im Nachhinein gemerkt habe nochmal, dass ich mich so, ich sag mal, wie ein typischer Mann verhalten habe. Wo mir dann aufgefallen ist, was in meinem eigenen Denken und Handeln irgendwie problematisch war. Das war zum einen, dass es bei einem Konzert, oder ich war mit einer Freundin was trinken und wir waren beide sehr betrunken. Und dann haben wir irgendwie mitbekommen, dass es in der Stadt, wo ich wohnte, bei einem Konzert einen Vergewaltigungsfall oder Vorwurf gab durch ein Mitglied einer Band an einer Zuschauerin. Und ich kannte halt diese Band auch schon von Konzerten und ich konnte mir das so überhaupt nicht vorstellen und habe die ganze Zeit darüber irgendwie spekuliert, dass diese Frau, die da die Betroffene von ihrer Übergriffigkeit war, dass die da quasi überreagiert und genau, also hat überhaupt null Empathie empfunden mit dem damals noch vermeintlichen Opfer und eher so gedacht, ja, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und tatsächlich hat mir da meine Freundin, bin ich immer noch sehr dankbar, zwar vehement widersprochen, aber ist irgendwie trotzdem noch meine Freundin geblieben. Genau, und mit ihr kann ich mittlerweile sehr gut über solche Themen sprechen und genau, sie hat nicht einfach die Freundschaft gekündigt, und sondern mich da irgendwie begleitet auch noch auf meinem Erkenntnisweg und das kritisch wohlwollen, sage ich mal. Das fand ich sehr angenehm und dafür bin ich immer noch sehr dankbar. Und die zweite Sache ist eigentlich, dass es ja diese Spanner-Videos gab bei dem Monis Rache-Festival und eine Freundin von mir halt auf diesem Festival war und wir dann irgendwann drüber geredet haben, also das war glaube ich schon zu Corona-Zeiten dann, wir so uns auf den Spaziergang getroffen haben und darüber gesprochen haben, wie das so für sie ist und ich irgendwie für mich gemerkt habe, wie ich überhaupt nicht klarkomme, weil ich auch da mit den Betroffenen so ganz wenig mitfühlen konnte.
David sagt, ihm haben diese beiden Erlebnisse geholfen, zu reflektieren, wie er als Mann ist. Aber nur mit der Hilfe von Freundinnen. Und das ist keine Seltenheit. Vincent Emanuel Herr ist He for She, Botschafter der UN, beschäftigt sich mit Männlichkeit, gibt Workshops und schreibt Bücher darüber. Er sagt, es braucht diese Erfahrungen, dass es wirklich auch Frauen, die wir kennen, betrifft.
Und eine der Sachen, die wir feststellen immer wieder, ist, dass Männer sich sehr schwer tun, das Thema zu verstehen und häufig auf so einer theoretischen Ebene bleiben. Naja, Geschlechtergerechtigkeit ist ja nicht so schlimm und der Gender Pay Gap ist ja nicht mehr so groß und Frauen können ja bis ganz nach oben und wenn die nicht nach oben kommen, dann wollen die nicht. Also es ist so ein bisschen so eine Art Rausrede-Kultur, wo sich einfach zeigt, dass sie das Thema nicht richtig an sich ranlassen und vielleicht auch emotional nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Und eine der Methoden, die wir gefunden haben, die es uns ermöglicht, bei den Männern eine persönliche Betroffenheit herzustellen. Und die Betroffenheit ist wichtig, weil aus der Betroffenheit erwächst dann häufig, nicht immer, aber in einigen Fällen, eine Bereitschaft für tatsächliches Engagement, ist wirklich diese Männer zu konfrontieren mit Alltagssexismus im eigenen Unternehmen. Das ist bisher die beste Methode, die wir gefunden haben, Männer zu konfrontieren mit diesen Alltagssexismus-Erfahrungen ihrer Kolleginnen oder auch ihrer Freundinnen, Partnerinnen, Ehefrauen, Schwestern. Wir sagen das zu Männern, wenn ihr das Thema verstehen wollt, geht nach Hause, fragt eure Partnerin, fragt eure Schwester, fragt eure Mutter, wie fühlt sich das an, wie kann ich helfen? Und dann hört einfach zu und glaubt ihnen. Durch diese Sachen haben sich wirklich Leben von Männern verändert. Wir haben Männer, denen wir diesen Tipp geben, die kommen am nächsten Tag zurück und sagen, boah, ich habe mit meiner WG mit Bewohnern gesprochen und ich hatte keine Ahnung, was die alles erlebt. Also teilweise selbst mit Frauen, mit denen wir täglich zusammenleben, fehlt Männern diese Perspektive, wenn wir nicht aktiv nachfragen oder aktiv diese Informationen aufsuchen. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, wir würden eine bessere Methode finden, weil es, wie gesagt, wieder so ein bisschen den Druck auf die Frauen ausübt, da irgendwie von Sexismus-Erfahrung zu berichten, die so unschön sind, dass man eigentlich darüber, vermute ich, nicht sprechen möchte. Und gleichzeitig sehen wir eben in unserer Erfahrung, es ist so wichtig, dass Männer das lernen, dass Männer verstehen, es ist nicht theoretisch, es ist nicht weit weg, es ist nicht irgendwo ganz woanders. Es ist wirklich, es passiert allen Frauen regelmäßig diese Erfahrungen. Und wir als Männer haben eine Verantwortung. Wir können nicht auf neutralem Boden stehen. Wir können uns da nicht raushalten. Es reicht nicht zu sagen, ich bin selber kein Sexist, sondern wir müssen aktiv was machen.
Übrigens, es geht ja nicht nur Frauen schlecht durch bestimmte Bilder der Männlichkeit. Auch darüber habe ich mit David gesprochen.
Ich glaube, ich bin jemand, der schon immer nicht so ganz richtig in dieses klassische Männlichkeitsbild gefallen ist. Also ich bin halt schon eher ein bisschen zierlich, war in der Schule immer der Kleinste, habe auch Mobbing-Erfahrungen machen müssen. Also ich hatte nie eigentlich so Bock auf dieses klassische Männlichkeitsbild und hatte schon irgendwie immer den Anspruch, Sachen besser zu machen. Aber ich glaube, ich habe halt trotzdem nie oder bis vor einer gewissen Weile nicht realisiert, wie diese Ansprüche an Männlichkeit trotzdem in mir drin sind und wie ich versuche, mich irgendwie trotzdem danach auszurichten, also trotzdem irgendwie stark zu sein und Situationen im Griff zu haben und keine Schwäche zu zeigen. Das hat mich schon irgendwie sehr stark geprägt.
Ich muss sagen, als mir David das gesagt hat, habe ich kurz innegehalten. Wir haben uns auch nochmal in der Redaktion ausgetauscht. War es vielleicht für David einfacher, sich mit seiner Männlichkeit auseinanderzusetzen, weil er nicht so uneingeschränkt davon profitiert hat? Wäre es also für jemanden, der jetzt 1,90 groß ist, stark und sehr maskulin wirkt, schwieriger? Fikri Anil Altintash ist Autor und beschäftigt sich viel mit Männlichkeiten, auch mit muslimischen und deutsch-türkischen. Übrigens auch ein He-for-She-Botschafter. Er stellt fest, dass es Unterschiede gibt, wie einfach ein Mann profeministischer handeln kann. Profeministisch bedeutet, dass man sich als Mann für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, ohne gleich den ganzen Feminismus für sich zu vereinnahmen.
Ich glaube, ja, grundsätzlich. Es gibt sehr viele Männer, die, und das ist, glaube ich, wichtig, das auch mal darzustellen, unterschiedliche Bezugsgrößen haben, die ihre Männlichkeit unterschiedlicherweise beeinflussen. Paul Scheibelhofer von der Uni Klagenfurt, der zu den Themen forscht, sagt auch immer, Männlichkeit ist Ergebnis von sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das heißt, wie alt ist die Person? Was ist der akademische Grad der Eltern? Was ist der eigene Bildungsgrad? Was ist zum Beispiel auch die Situation mit Aufenthalt beispielsweise? Ne, leben die Person in Armut oder nicht? Das sind alles Dinge, die die Männlichkeitsbilder, wenn wir schon dabei bleiben, beeinflussen. Und das heißt, das kann im Prinzip sehr viele Leute treffen. Und wenn wir zum Beispiel so die sozialen Bezugsgrößen an die Hand nehmen und auch zum Beispiel Bildungsgrößen, dann merkt man natürlich, dass viele als migrantisch markierte Personen marginalisiert sind. Dass es da noch ganz andere Hürden zu gehen gibt, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich möchte mich an diesen feministischen Debatten beteiligen, weil natürlich auch feministische Debatten oftmals akademisierte Debatten sind. Das heißt, das ist zum Beispiel auch eine Frage, wie gehen wir auch an diese Leute ran? Es gibt ja viele Organisationen, die gehen auch an die Schulen. Ich gehe zum Beispiel auch an die Schulen und frage mich dann so, wie können wir diese Leute erreichen? Und ich versuche das immer zum Beispiel mit Fußball oder mit Musik zu machen. Also durch die Hintertür so ein bisschen Männlichkeit zu nutzen, um an feministische Ideen heranzugehen. Das heißt, diese Frage nach, ist für andere schwerer oder nicht schwerer, ist vor allem auch eine soziale Frage, ist aber eine Frage von sehr unterschiedlichen Bezugsgrößen. Insofern würde ich sagen, es gibt ein Drittel der Männer in Deutschland, die werden wir nicht mehr erreichen. Es gibt ein gutes Drittel, die sagen, ich finde es alles okay. Und dann gibt es aber auch Leute in der Mitte, die sagen, ich bin im Prinzip dafür, aber ich bin so ein bisschen on the edge zu, ich könnte mich jetzt radikalisieren in sozialen Medien. Und genau für die Leute müssen wir ein Angebot machen, damit wir aus unserer profeministischen Perspektive ihnen Angebote und Antworten geben, die besser klingen als die von Andrew Tate.
Es ist eben deshalb genau wichtig zu betonen, dass auch wenn verschiedene Männlichkeiten mit verschiedenen Struggles zu kämpfen haben, sie bleiben alle Männer in dieser Gesellschaft. Und das heißt, sie profitieren von der sogenannten patriarchalen Dividende.
Patriarchale Dividende ist ein Begriff, den Raven Connell geprägt hat, australische Soziologin, der im Prinzip eine Sache verdeutlicht, nämlich egal wie marginalisiert Männlichkeiten sind, wie Diskriminierung sie in der Gesellschaft erfahren, alle Männer, die als männlich gelesen sind, profitieren dennoch von der Tatsache, dass sie als Mann gelesen werden. Das heißt, sie profitieren davon, dass sie besser behandelt werden, mehr Geld bekommen, mehr respektiert werden, etc.
Also, Auch David hat von seiner Männlichkeit profitiert, das weiß er auch selbst. Trotzdem, er hat für sich erkannt, dass er daran arbeiten muss, wie er ein besserer Verbündeter sein kann. Er hat Frauen in seinem Umfeld unterstützt, sich belesen, reflektiert. Er hat sogar andere Männer in seinem Sportverein angesprochen, ob sie sich mit ihm regelmäßig treffen und über Männlichkeit sprechen wollen. Nicht jeder wird gleich seine Männlichkeit so umfangreich hinterfragen und sich so intensiv damit beschäftigen. Es ist auch immer ein Prozess. Das betonen alle, mit denen wir gesprochen haben. Deshalb wollte ich von Vincent wissen, wie man am besten in diesen Prozess einsteigt.
Weil wir haben in unserer Arbeit mit Hunderten von Männern gesprochen. Wir sehen immer wieder, dass es Männern sehr schwer fällt, sich bei dem Thema einzubringen und zu engagieren, solange sie das Gefühl haben, das Problem ist weit weg. Es betrifft nur ihnen unbekannte Frauen. Es betrifft vielleicht Frauen in anderen Ländern, in anderen sozialen Milieus, in anderen Universitäten, in anderen Firmen, aber eben nicht die Frauen im eigenen Umfeld. Und diese Illusion, die sorgt dafür, dass viele Männer sich bei dem Thema nicht engagieren. Und was wir aber gesehen haben, was sehr gut wirkt, ist, wenn wir Männer dazu bringen, dass sie erkennen, dass Sexismus wirklich omnipräsent ist, es ist ein strukturelles Problem, ist, das fast jede Frau, fast jedes Mädchen, fast jede queere Person betrifft. Erst dann stellt sich bei vielen Männern eine Bereitschaft ein, sich wirklich zu engagieren, sich einzubringen und Teil der Lösung zu sein. Deswegen, wir suchen in unserer Arbeit immer wieder, wie können wir es schaffen, das Problem persönlich zu machen für Männer.
Das hat Vincent in unserem Gespräch wirklich sehr, sehr oft betont, wie wichtig es ist, Frauen zuzuhören.
Wenn man es verstanden hat, wie schlecht es so Frauen damit geht und was die Problematik ist, dass man sich dementsprechend auch verhält und dass man halt genau das auch lebt.
Unter Männern, wenn man merkt, dass ein Freund von sich Frauen gegenüber seltsam verhält oder in der Vergangenheit Sachen gemacht hat, dass man nicht tatenlos dabei steht, weil wenn wir alle sowas erlebt haben, wie kann es denn sein, dass kein Mann in seinem Freundeskreis jemanden hat, der nicht so etwas tut?
Wenn ihr was mitbekommt, dann schreitet doch einfach mal ein und sagt was, nicht, dass wieder Frauen das übernehmen müssen.
Frauen zuhören haben wir natürlich auch gemacht. Deshalb hört ihr immer wieder im Verlauf der Folge Töne von Flinter. Also Frauen, Lesben, intergeschlechtlichen, nichtbinären, transgeschlechtlichen und Agender-Personen. Und da habe ich mich als Mann gefragt, wie mache ich denn das konkret? Also wie schreite ich ein, gerade in hetero-cis-Männergruppen? Das, was man sich so ganz typisch als Locker-Room-Talk vorstellt. Also wenn in der Sportumkleide zum Beispiel sexistische Sprüche fallen. Es ist wirklich leicht, dann den einfachen Weg zu wählen und halt mitzulachen oder sogar noch einen draufzusetzen. Solche Situationen kenne ich auch sehr gut und wusste ehrlich gesagt auch nie so richtig, was ich da machen kann. Vincent hatte eine, wie ich finde, echt ungewöhnliche Idee.
Und ich glaube, dass das geht, ohne gleich die Freundschaft zu beenden oder einen riesen Eklat aus der ganzen Sache zu machen. Und ich meine, da gibt es verschiedene Strategien. Eine, die mir besonders gut gefällt, den hat mir mal Lilian Gerke-Vetterkind gegeben, eine DEI-Beraterin und Trainerin. Sie meinte, wenn sexistischer Spruch kommt, einfach mal laut Autsch sagen. Und das ist vielleicht schon mal so ein erster Schritt. Man muss gar nicht so lange über eine große intellektuelle Antwort nachdenken, sondern haut erstmal so ein Autsch raus. Und dadurch wird zumindest im Raum schon mal klar gemacht, dass dieser Spruch vielleicht einfach eine Grenze überschritten hat. Ich habe auch gehört von Situationen, wo Männer sich in so einer ähnlichen Situation, wie du das beschrieben hast, wiedergefunden haben. Und die dann zum Beispiel sowas sagen wie, hey, würdest du diesen Spruch auch gut finden, wenn jemand den über deine Schwester bringt? Also da wieder vielleicht eine persönliche Verbindung herstellen und auch zeigen, dass diese Sprüche, dass diese wehtun, dass die schmerzhaft sind, dass die wirklich problematisch sind, indem eben die persönliche Verbindung hergestellt wird.
Vielleicht denkt ihr euch auch, ist schon irgendwie weird, dieses Autsch einfach so auszurufen. Das habe ich Vincent natürlich auch gespiegelt. Und er meinte, es geht ja vor allem darum, erstmal darauf hinzuweisen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Jetzt besteht aber das ganze Leben nicht daraus, problematische Situationen out zu callen. Viel mehr Zeit verbringen wir mit zum Beispiel Kochen, Aufräumen und so weiter, also Sorgearbeit oder Care-Arbeit. Und die Sorgearbeit ist in Deutschland, wie aber auch auf der gesamten Welt, noch immer sehr ungleich verteilt, und zwar ungleich zu Ungunsten von Frauen.
Das heißt, Sorgearbeit ist für mich so ein bisschen der Schlüssel für Geschlechtergerechtigkeit im Allgemeinen. Das sind übrigens auch Ansichten, die Soziologinnen wie Jutta Eimdinger bestätigen. Wenn wir in der Sorgearbeit Geschlechtergerechtigkeit herstellen würden, würde sich das großteils auf andere Gesellschaftsbereiche ausweiten. Das heißt, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die Männer ganz konkret tun können, außer mit Kumpels zu reden, und das ist wichtig, aber wirklich, wo sich zeigt, ob ein Mann das ernst meint, ist die Sorgearbeit. Macht ein Mann 50% der Sorgearbeit, insbesondere dann, wenn Kinder involviert sind.
Es ist also am Ende wirklich gar nicht so schwer, sich gerecht zu verhalten und zu verstehen, dass es beim Feminismus zwar Männer genauso braucht wie alle anderen in der Gesellschaft, aber es in dem Fall nicht um Männer geht.
Frag mich bitte erst, bevor du in die Aktion gehst, ob ich das selber machen möchte oder ob ich fein damit bin, weil er hat es manchmal auch schon gemacht, wo ich danach war so, ey, ich würde es auch gerne selber für mich erstmal machen, bevor du mir sozusagen zuvorkommst.
Wichtig ist auch, wir bei Facts und Feelings schauen auf die einzelnen Menschen, wie wir uns in der Gesellschaft fühlen, wie wir es besser verstehen können. Bei Geschlechtergerechtigkeit reicht es aber nicht, nur auf der zwischenmenschlichen Ebene zu bleiben. Dafür brennt auch Arne.
Wir brauchen auch diesen Blick dafür, dass diese Rahmenbedingungen, in die wir in Männlichkeit aufwachsen, ja immer auch Ergebnis davon sind, welche Politik gemacht wird. Wir sprechen ja nicht seit heute von einer sexistischen Steuerpolitik. Wir reden an einer Gesellschaft, die dadurch, dass sie nicht verändert wurde, dass sie politisch keine Hebel in Bewegung gesetzt hat, die Sachlage vorfindet, wo ein Drittel der Männer nach der Leipziger Autoritarismusstudie 2022 ein geschlossen antifeministisches und sexistisches Weltbild haben. Wir sind individuell gar nicht in der Lage, diese Strukturen aufzubrechen, weil als Männer, das ist auch eine Realität, könnten wir sagen, wir machen es in einen Tag feministischen Anführungszeichen und am zweiten Tag fängt uns das System ja auf. Es braucht auch ein Brechen von Sehgewohnheiten und es braucht eben auch, um jetzt mit diesem Begriff mal zu spielen, eine Zeitenwende eben gegen antifeministische Strömung. Es braucht auch eine politische Dringlichkeit und das geht jetzt nicht nur um politische Forderungen wie zum Beispiel Gewalthilfegesetze, die gerade diskutiert werden oder auch zum Beispiel die Einschränkung von reproduktiven Rechten. Es braucht ein Einverständnis davon, dass wir uns als Gesellschaft zum Beispiel auch gar nicht leisten können, diese jungen Männer in so eine Radikalisierung abdriften zu lassen, weil Antifeminismus immer auch ein Einfallstor für autoritäre Haltungen ist. Insofern, ich bin auch selber überrascht, dass diese politische Dimension noch nicht gesehen wird, aber auch da finde ich es zum Beispiel wichtig, das auch Männern an die Hand zu geben, nämlich zu sagen, das Wissen muss dazu führen, dass wir über sexistische Witze nicht mehr lachen, die überhaupt auch erkennen und auch eine Dringlichkeit erkennen. Und gleichzeitig muss aber auch heißen, wie können wir zum Beispiel solidarisch bei Demos sein, wie können wir spenden, wie können wir zum Beispiel auch auf Social Media unsere Stimme dafür nutzen, politische Forderungen von Feministinnen auch zu unterstützen. Das muss beides Hand in Hand gehen, weil sonst wird dieser ganze Einsatz für eine feministische Gesellschaft, die wir alle wollen, unglaubwürdig bzw. eben unterkomplex.
Davids Beispiel zeigt, dass es sich für Frauen und für Männer lohnt, wenn man sich als Mann mit der eigenen Männlichkeit beschäftigt. In seinem Fall zumindest hat er profitiert.
Ich würde jetzt sagen, ich glaube, ich lerne langsam Zugang zu meinen Gefühlen und das schafft mir die Möglichkeit, bessere Beziehungen zu führen, empathischer zu sein, also sowohl mit meinen Freundinnen als auch mit potenziellen PartnerInnen und Freunden. Und solange nicht jeder Einzelne an der Abschaffung von Strukturen, in denen nicht alle Menschen gleichberechtigt leben können, arbeitet und da schließe ich jetzt explizit Männer ein und in dem Fall auch mich, wird es halt keine Gleichberechtigung geben können.
Es muss natürlich nicht immer so langfristig sein. Sich als Verbündeter zu verhalten, ist am Ende eine Entscheidung, die man jeden Tag sehr oft aufs Neue trifft.
Wenn man schon erkannt hat, was das richtige Verhalten ist, dass man es dann halt immer so durchzieht und nicht sich ändert, je nachdem, mit welcher Person man gerade Zeit verbringt und denkt, ja okay, hier sind ja nur Männer, dann ist es schon okay, wenn ich sowas sage.
Wenn man sagt, man nimmt es ernst, dann muss man das bei jeder Frau ernst nehmen. Und zwar nicht nur ein Mädchen, von dem du jetzt gerade was willst, die du super attraktiv findest oder die beste Freundin von deiner Freundin, sondern auch wirklich das leiseste Mädchen in der Ecke, das gar nicht dein Typ ist, mit dem du noch nie geredet hast. Aber wenn du siehst, dass ihr irgendwie das gerade unangenehm ist oder schlecht geht, dann nimmst du diese Situation ernst. Und nicht nur, weil du von dem Mädchen gerade was willst oder weil du die gerade attraktiv findest oder weil du die jetzt in dem Moment sympathisch fandest, sondern jede Frau. Bitte sehr, danke sehr.
Ich habe viel nachgedacht, während wir diese Folge produziert haben, weil ich selbst so oft in Situationen war, wo ich dachte, Mann, da musst du doch was tun und ich es letztendlich nicht gemacht habe. Ich bin ehrlich, das Ouch von Vincent werde ich wahrscheinlich eher nicht umsetzen, aber noch mehr zuhören und nachfragen. Und auch manchmal gnädiger sein mit anderen Männern. Manchmal ist es ja auch zu leicht, sich zu denken, Mensch, ich bin ja ein viel besserer Feminist als der. Gilt natürlich nur, wenn die nicht übergriffig sind. Wer sich weiter informieren will, unser Nova-Podcast Eine Stunde Liebe hat erst vor kurzem etwas zu dem Thema gemacht. Dort ist auch Arne noch länger zu hören. Das Team für diese Folge war Anne Göbel, Simon Barth, Regine Kraus und ich, Przemek. Wir sind ja gerade erst mit unserem Podcast gestartet. Wenn ihr also Feedback habt, bitte einfach an factsandfeelings@deutschlandradio.de. Danke fürs Zuhören.
Facts und Feelings. Eine Deutschlandfunk Nova Produktion. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk App und überall da, wo es Podcasts gibt.